Das ist so cool, die Zeugnisse zu hören. So gut. Und so cool, dass man euch bremsen muss, dass nicht noch mehr dürfen. Das wäre jetzt auch, also wirklich zu hören, dass Gott so Aufbruch schenkt im Erzgebirge, auf deutscher Seite, auf tschechischer Seite. Das begeistert mich immer übelst, weil ich hier bin, Gott mich hergerufen hat, weil er im Erzgebirge was vorhat und es tut so gut, das zu hören. Ja, also ich bin die Kathel, für den, der es jetzt noch nicht gemerkt hat, mit vollem Namen Kathleen, aber das sagt, glaube ich, kaum einer noch. Genau, und ich bin also, für die, die es noch nicht wissen, jetzt frisch im Verein dabei, seit September. Und auch frisch in Deutschland wieder zurück. Es sind mittlerweile 6 Monate, aber es fühlt sich nicht so lang an. Das ist echt krass. Ja, und seitdem ich so aus Amerika zurück bin, beschäftigt mich persönlich viel die Frage, auch vorher schon, aber jetzt ganz besonders in der Zeit, Gott, wie bleibe ich in meinem tagtäglichen Leben nah an dir dran? Wie halte ich die Verbindung zu dem, was ich mit dir erlebt habe? Wie mache ich das? Wie kann ich sagen, Gott, an dir bin ich nah dran und das tagtäglich? Und gerade so, wenn man so in komplizierte Zeiten seines Lebens kommt oder ich jetzt gerade von Bibelschule komme, ich war 3 Jahre in Amerika auf Bibelschule und so viele Sachen gern umsetzen will und das Leben wird manchmal so kompliziert. Und ich merke, für mich kommt es immer wieder zu einem einen Punkt zurück, wenn alles zu kompliziert wird, dass ich sage, Jesus, eigentlich geht es nur um dich. Dir will ich nah sein, dir gehört mein Leben, mit dir will ich jeden Tag leben. Zeig mir, wie ich das machen kann, zeig mir, wie das jeden Tag aussieht. Und da gibt es immer so verschiedene Sachen, die Gott mir da aufs Herz legt und die Gott mir zeigt. Und eins, das will ich mit euch heute mal so ein Stück angucken, das ist das Zeugnis bewahren. Der Punkt, das Zeugnis bewahren, das ist cool. Es ging auch gerade so um Zeugnisse, das ist so ein schöner Übergang, wie Gott das macht. Ich will mal mit euch ein paar Stellen angucken in der Bibel, im Alten Testament, wo das so zum Ausdruck kommt, wie wichtig das Gott ist, wie sehr er das betont, wir müssen das Zeugnis bewahren. Und zwar fange ich mal an im Josua 4. Könnt einfach zuhören. 4, Vers 1 bis 7. Da steht: Und es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan gezogen war, da sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, einen Mann für jeden Stamm, und gebietet ihnen Folgendes: Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, 12 Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Söhnen Israel eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf die Schulter, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel. Damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei, wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordans abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Finde ich eine sehr coole Stelle. Es ist ein Gebot des Herrn. Erinnert euch. Diese Steine sollen euch als Erinnerung dienen. Ich habe noch mehr Stellen. 2. Mose, da gibt es sehr viel davon. Ich lese jetzt nochmal 3 davon vor. Im 2. Mose geht es gerade darum, dass Gott die so festlegt, wie das Passafest gefeiert werden soll. Und da will ich davon noch ein paar Verse vorlesen, 26 und 27. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, also dieser Dienst im Passafest, was sie da getan haben, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passaopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und wieder, wenn eure Kinder euch fragen, erzählt's weiter, erinnert euch. Dann noch ein letztes im 5. Mose. Im Kapitel 4, Vers 9. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen verschwinden, alle Tage deines Lebens, und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Ich finde es krass, dass Gott das immer wieder sagt, immer wieder: Vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe, und erzähl es deinen Kindern. Das ist also mir sehr aufgefallen, so beim Lesen von der Geschichte des Volkes Israel. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass die ganzen jüdischen Feste und die ganzen jüdischen Familientraditionen auf diesen einen Punkt ausgerichtet sind. Immer wieder zu erinnern, das ist das, was euer Gott für euch getan hat. Das ist der Gott eurer Geschichte. Der hat so viele Wunder für euch verbracht, hat euch gerettet aus des Feindes Hand. Und immer wieder, um das zu erinnern. Und dass sie es ihren Kindern erzählen sollen, die es selber nicht erlebt haben, aber dass sie damit reinkommen, in diesen Glauben. Das ist unser Gott, der das für uns getan hat. Und dann gibt es noch eine spannende Stelle im Psalm 78. Es ist gerade mal ein bisschen viel Bibelstellen, aber ich hoffe, er kommt mit. Wo David davon schreibt. Und zwar steht da, denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, das ihren Söhnen kundzutun, damit das künftige Geschlecht sie kenne. Die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und es ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen, damit sie nicht würden wie ihre Väter ein widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Gott nicht treu war oder dessen Geist nicht treu war gegen Gott. So. Und dann später steht noch, sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Und dann wieder ein paar Verse später, sie dachten nicht an seine Hand an dem Tag, da er sie aus den Bedrängern erlöste. Als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet Zoans. Und ich finde es krass, wenn man so die Geschichte Israels liest, dann sieht man oft diese Muster, dass sich das immer wieder im Kreis gedreht hat. Da hat Gott Großes in seinem Volk getan und das Volk lobt ihn und preist ihn. Und dann kommt irgendwas dazwischen, irgendwas passiert, sie vergessen, was Gott getan hat, kommt ins Murren, fallen ab davon und Gott erbarmt sich irgendwann wieder über seinem Volk, tut wieder große Dinge und ist immer wieder der gleiche Kreislauf. Und sie preisen Gott, aber sie vergessen wieder und drehen sich wieder weg von Gott und sagen, ach, Gott ist doch gar nicht mit uns. Und immer wieder dieser Kreislauf. Und ich finde es krass, dass Gott das immer wieder sagt, erinnert euch, erinnert eure Kinder daran, was ich getan habe. Und ich denke immer so, krass, in so einen Kreislauf zu kommen, dass wir Gott immer wieder vergessen, was er Gutes getan hat, wirklich nur, weil sie das Zeugnis vergaßen. Und im 2. Mose 14, da steht, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr in den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an ihn und an seinen Knecht Mose. Das heißt, als die Israeliten dieses Erlebnis mit Gott hatten, wo er sie rausgeführt hat, da hatten sie ein Erlebnis, was ihre Beziehung mit Gott tief beeindruckt hat, wo sie gesehen haben, krass, Gott tut solche großen Dinge für uns. Da steht hier, da ist Furcht des Herrn gewachsen und sie haben geglaubt. Das heißt, es hat Glaube bewirkt. Und ich glaube, dass wenn Israel diese Zeugnisse gehört hat von dem, was passiert ist, dass sie genau an diesen Punkt wieder zurückgebracht wurden. An diesen Punkt, der in ihrem Herzen Glaube bewirkt hat, der in ihrem Herzen bewirkt hat, dass sie ihrem Gott vertrauen, dass er wirklich große Dinge für sie tut. Der Furcht des Herrn in ihnen wieder wach werden lassen hat, ein Brennen für den Herrn. Und dass sie das genau deshalb brauchen, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Auch in den Zeiten, wo Gott nicht so offensichtlich gewirkt hat, wie gerade in der Zeit, als er sie aus Ägypten geführt hat. Und für mich lese ich da so raus, dass Gott wahnsinnig großen Wert auf diese Zeugnisse legt, weil er so weiß, wie vergesslich wir sind und wie vergesslich Israel immer wieder war. Sie haben Gott in großen Dingen erlebt, aber wieder vergessen. Und Gott sagt, vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht. Und ich will mal bloß ein paar Punkte aufzählen, warum ich denke und was ich auch in der Bibel sehe, warum Zeugnisse so wichtig sind. Auch wie wir das gerade heute gemacht haben, immer wieder die Zeit in den Lobpreisgottesdiensten zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Zum einen mal offenbart ein Zeugnis Gottes Wesen. Und es hält uns verbunden mit der Erkenntnis, die wir über seine Natur haben und wer er ist. Das ist ganz wichtig. Wir lernen, wenn wir ein Zeugnis hören, lernen wir Gott kennen. Wir haben Gott kennengelernt in unserem Leben, wo wir Dinge mit ihm erlebt haben und erinnern uns immer wieder, indem wir das erzählen und lassen andere daran teilhaben, wer er ist. Als zweites, wie Ellie das gesagt hat, als sie hier vorne war, es gibt Gott die Ehre, wenn wir davon erzählen. Und wir berauben Gott der Ehre, wenn wir nicht von dem erzählen, was er in unserem Leben getan hat. Das ist Lobpreis. Wenn hier vorne jemand steht und sagt, das hat Gott in meinem Leben getan, es ist purer Lobpreis und da freut sich der Himmel dran. Es gibt Gott die Ehre. Und kennt bestimmt die Geschichte, die Geistestaufe, die erste, wo Pfingsten passiert ist unter den Jüngern. Wer weiß, was die Auswirkungen waren, die erste, die sichtbar waren, wenn der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Kann es jemand sagen? Ihr dürft mitarbeiten. Wir dürfen im Zwiegespräch sein. Was ist da passiert, als der Heilige Geist auf die Jünger kam? Ein Brausen, ja. Was dann passiert? Was haben die getan, die Jünger? Die fingen an zu erzählen. Was haben die denn erzählt? Von Jesus, genau. Das steht drin, sie haben in unterschiedlichsten Sprachen geredet, dass andere Nationen sie verstehen konnten und sie haben von den großen Taten Gottes bezeugt. Das war die erste Auswirkung, die der Heilige Geist sozusagen, als er zu Pfingsten zu den Menschen gekommen ist oder in den Menschen lebte, die er hatte, dass er bewirkt hat, dass sie von den großen Taten Gottes reden. Da muss was Wichtiges drin sein in ihnen. Als nächstes denke ich, dass das Zeugnis einfach Glaube bewirkt. Es steigert unsere Erwartungen, dass Gott wirklich übernatürlich handelt und große Dinge tun will. Und ich finde so, als Deutsche sind wir so gut da drin, die Fehler in Dingen zu sehen und zu sehen, wo man Sachen noch besser machen kann. Und ich glaube, das ist echt eine Gabe, auch in unserer Nation, dass wir Dinge, als wir Fehler sehen und Dinge verbessern können, da problem- und lösungsorientiert sind. Aber ich habe auch das Gefühl, also bei mir zumindest selber, dass es mir oft hinderlich war in meinem Glauben zu Gott, dass ich so oft problemorientiert bin. Wo sind die Dinge noch nicht so, wie ich das eigentlich gern hätte? Obwohl ich gerufen bin, gottorientiert zu denken und immer zu sehen, aber Gott ist der, der es in der Hand hält und Gott ist der, der große Dinge tun kann. Ja, und ich denke auch, dass ein Zeugnis selber, wenn ein Zeugnis erzählt wird, Salbung freisetzt, dass die gleiche Sache wieder passieren kann. Ich habe das auch in meiner Bibelschulzeit oft erlebt, dass ganz oft jemand vorne war im Gottesdienst und ein Zeugnis erzählt hat, irgendwas von einer Heilung oder so, und plötzlich im Raum, du merkst, Leuten passieren dieselben Sachen. Wo jemand eine Heilung erlebt hat, steht da plötzlich jemand auf und sagt, hey krass, dasselbe ist gerade in mir gesund geworden. Oder auch mit unterschiedlichen Sachen. Das Zeugnis selber zu erzählen, da was freisetzt, dass das für andere auch passieren kann. Und es ist auch ein Vers in Offenbarung 19, den ich selber ganz lange nicht verstanden habe und immer so gefragt habe, Gott, was meinst du damit? Da steht, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist. Und ich dachte immer, was bedeutet das? Und ich denke, da gibt es vielleicht verschiedene Arten und Weisen, wie man das verstehen kann, aber so wie sich das mir offenbart hat, das Zeugnis Jesu, wenn Jesus in meinem Leben was tut, dann zeugt es von Gott, dann zeugt es von ihm. Das Zeugnis Jesu ist auch das, was er in meinem Leben tut, ist der Geist der Weissagung von Prophetie. Das heißt, wenn ich von dem erzähle, was Jesus in meinem Leben getan hat, dann prophezeit das in den Raum hinein zu sagen, und Gott will dasselbe nochmal tun, für dich und für dich, dass das möglich ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir davon erzählen und dass wir nicht unseren Mund halten über dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Ja. Und unsere Erlebnis mit Gott und unsere Zeugnisse haben Kraft, weil sie ihn groß machen, weil sie von dem erzählen, der alle Macht hat, weil sie von dem erzählen, der große Dinge tut. Und uns vor allem unseren Fokus richtig stellen. Das finde ich immer voll wichtig. Wenn ich Zeugnisse höre oder selber über das nachdenke, was Gott in meinem Leben getan hat, das richtet meinen Fokus wieder ganz neu aus. Dann kann ich überhaupt nicht mehr über meine kleinen Probleme nachdenken, weil ich mir denke, krass Gott, du bist so gut und so groß. Ja, aber wie können wir das machen? Was heißt es, das Zeugnis zu bewahren? Was heißt es, das festzuhalten und uns daran zu erinnern? Und vor allem, welche Zeugnisse sind uns denn anvertraut? Ich habe es mal so ein bisschen auseinandergenommen, woher wir überall Zeugnisse beziehen, sage ich mal. Also als allererstes haben wir unser eigenes Zeugnis. Jeder von uns hat Geschichte mit Gott. Jeder von uns hat Gott erlebt. Und ich finde einen sehr coolen Vers, der in der Offenbarung 12 steht, im Vers 11. Da steht, ab Vers 10 lese ich mal. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hier hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Das finde ich einen krassen Satz. Das Blut des Lammes, klar, das hat Kraft. Und dann als zweites ist genannt das Wort ihres Zeugnisses, dass sie bezeugt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und hier wird auch richtig, also der Feind als der Verkläger der Brüder vertitelt, der uns immer wieder angreift, immer wieder sagt, du bist es doch nicht wert, Gott kann es doch nicht für dich tun. Und was ich dagegen halten kann, ist mein Zeugnis, meine Geschichte mit Gott. Ich kann sagen, nee, ich weiß, dass Gott derjenige ist, der das in meinem Leben getan hat und deswegen glaube ich dir nicht, was du mir erzählen willst. Das finde ich einen coolen Vers, den muss ich mir mal irgendwo aufschreiben und irgendwo hinhängen. Ja. Und ich glaube auch, dass Gott für die Herausforderungen, die wir heute in unserem Leben bestehen müssen, in unserer Geschichte mit ihm schon die Werkzeuge dafür versteckt hat, das heute zu tun, das heute zu bestehen. Und dass wenn ich wachsam durch mein Leben mit Gott gehe und immer wieder gucke, Gott, was hast du eigentlich in meinem Leben schon getan, dafür wirklich die Dinge finde, mit denen ich heutigen Herausforderungen begegnen kann, mit denen, dem ich heute entgegenstehe. Und ich merke auch, dass immer so Sachen, wo ich in Zeiten, wenn ich entmutigt bin, dahin zurückkomme, dass ich meine Geschichte mit Gott studiere. Dass wenn ich manchmal Tage habe, wo ich merke, ah, es fällt mir schwer, mich aufzuraffen und wirklich große Dinge von Gott zu erwarten, dass ich mein Tagebuch nehme, zum Beispiel jetzt auch von meiner Bibelschulzeit, mein Tagebuch aufschlage und einfach da drin lese, Gott, was hast du getan in meinem Leben? Und dann wieder sehe, Gott, du hast mich da so ermutigt, du hast da so in mein Leben reingeredet, du hast da durch mich gewirkt und das in mir bewirkt. Du hast da jemand geheilt, der da in meinem direkten Umfeld war. Und ich merke, da fällt es mir wirklich schwer, mich weiter um meinen kleinen Mist zu drehen. Wenn ich mich neu darauf fokussiere, Gott, du bist der, der das in meinem Leben getan hat, dann fällt es mir schwer, mich darum zu drehen, ach, das läuft doch gerade schlecht und das ist nicht so richtig und meine Waschmaschine ist ausgelaufen, hat meine Küche und mein Bad überflutet oder ich kann meine Stromrechnung nicht bezahlen. Es sind Sachen, die plötzlich an Wert und an Fokus verlieren, wenn wir neu erkennen, wer Gott in unserem Leben ist und dass er der ist, der große Wunder tut und er der ist, der mächtig ist. Und dann sind immer so die Momente, wenn ich die Sachen lese und mich daran erinnere, wo ich merke, mein Herz wird still und mein Geist wird ruhig, weil ich neu weiß, dass das der Gott ist, der sich entschieden hat, sein ganzes Leben für mich hinzugeben. Dass es der ist, dem ich ganz gehöre. Dass es der Gott ist, mit dem ich die Ewigkeit verbringen werde. Und dann merke ich, da wird mein Fokus richtig gestellt. Und da finde ich neue Ruhe in Gott. Ja, aber neben meinem eigenen Zeugnis gibt es auch das Zeugnis anderer, wenn wir zum Beispiel hier im Lobpreisgottesdienst von anderen hören. Und es ist so gut, dass die Bibel sagt auch, dass alle Erkenntnis, die wir persönlich haben, nur Stückwerk ist. Keiner von uns hat Gott ganz erkannt und keiner wird Gott jemals auf dieser Erde komplett erkennen und wissen, wer er ist in allen seinen Facetten. Aber jeder von uns hat Gott in unterschiedlichen Facetten erlebt und hat unterschiedliche Teile, unterschiedliche Seiten von ihm kennengelernt. Und wir brauchen einander, um die auch kennenzulernen. Wir brauchen einander, wir brauchen das Zeugnis und die Erlebnisse mit Gott von der Person, die neben uns sitzt, um mehr zu wissen, wer Gott ist, um mehr sein Wesen zu kennen, um mehr zu wissen, wie er handelt. Dann könnt ihr euch mal zum Nachbarn umdrehen und sagen, hey, ich brauche dich und brauche dein Erlebnis, die Erlebnisse, die du mit Gott hattest. Sagt es ruhig mal zueinander. Das ist wichtig. Wir brauchen da einander. Die Person neben dir vervollständigt dein Bild von Gott. Und ich weiß, dass ich auch in der Zeit, wo... Schön, dass ihr so gesprächig seid, weil ich das zu sagen habe. Sehr gut. Und ich erinnere mich an viele Zeiten, wo ich gemerkt habe, in meinem Leben, ich sehne mich nach gewissen Sachen mit Gott zu erleben und habe das selber noch nicht erlebt. Und habe angefangen, mich mit den Zeugnissen von Personen zu füttern, die das schon erlebt haben, um mich immer wieder vor Augen zu führen, Gott hat das getan und er will das auch wieder tun und er will das auch für mich tun. Es ist so da mein täglich Brot gewesen. Gott, du hast es aber da getan. Und da hat sich auch so ein bisschen meine Beziehung zu Zeugnissen von anderen geändert. Ich weiß, dass es mal eine Zeit gab, wo ich immer dachte, ach, das ist nett, von anderen zu hören. Und manchmal auch frustriert war, weil ich dachte, ach Gott, du machst es für die, aber nicht für mich. Ist das blöd? Das hatte auch Frustpotenzial für mich. Und was mir geholfen hat, da zu verstehen, ist wirklich dieses, wir sind ein Leib. Und der Gott vom Robert ist auch mein Gott. Und das, was er für Robert tut, kann er auch für mich tun. Das ist eine Familie. Das ist eine Geschichte und ein Leib. Und wir gehören zusammen. Und da kann ich das, was er für Robert tut, genauso feiern, weil das genauso für mich ist, weil wir eine Familie sind und er das für seinen Leib getan hat. Und da ist echt wichtig zu verstehen, dass es kein Wettbewerb ist. Es geht nicht darum, wer hat das bessere Zeugnis, wer hat die größere Sache mit Gott erlebt, sondern dieses, es ist eins gemeinsam und wir erleben unseren Gott gemeinsam in so vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Ich hatte auch mal eine coole Sache, die ich erlebt hatte, das war auch während meiner Bibelschulzeit. Wir haben manchmal als WG zusammen abends einfach so eine Lobpreiszeit gemacht und haben einen Tag angefangen damit, dass wir einfach uns erzählt haben am Ende eines Jahres, wie wir Gott in dem Jahr erlebt haben und wer er für uns ist. Und es war am Anfang noch kurz ein bisschen zäh, aber irgendwann also haben wir gemerkt, das war so tief bewegend zu sehen, wer Gott im Leben von dieser Person ist, die da neben mir sitzt und wie er sich da offenbart hat. Und das ist so natürlich übersprudelnd in Lobpreis übergegangen, das war so das Natürlichste der Welt. Ich habe gehört, Gott, du bist so gut in dem Leben dieser Person und es ist automatisch in Lobpreis übergesprudelt. Und es war eine coole Lobpreiszeit danach. Das war wirklich eine coole Lobpreiszeit. Vielleicht sollte man das mal tauschen mit den Zeugnissen und der Lobpreiszeit. Aber egal. Ja, aber das hat Kraft und es bewirkt Lobpreis in uns, wenn wir dem mit der richtigen Herzenshaltung gegenüberstehen. Und dann die dritten Zeugnisse, die es noch gibt, die nicht von uns oder der Person, mit denen wir hier zu tun haben, sind die Zeugnisse der Geschichte und die Zeugnisse in der Bibel. Weil nämlich mit dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, ich will dein Kind sein, ich will zu deiner Familie gehören, ist das jetzt unsere Familiengeschichte geworden? Ist das die Chronik unserer Familie von unserem Gott? Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist auch der Gott von Elli und von Manu und von Kattel. Das ist derselbe. Das ist unsere Geschichte mit ihm. Und es ist derselbe, der heute noch die gleichen Wunder tun will, die gleichen Dinge tun will. Und genauso auch Zeugnisse von den Heiligen in der Kirchengeschichte. Finde ich total spannend, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Gottes Generäle kennt. Hat es jemand mal gelesen? Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, leiht es euch aus, kauft es euch und lest das. Das sind so ermutigende Bücher. Das sind die Leute, die auch in den großen Erweckungsbewegungen dabei waren und Gottes Gegenwart ganz krass erfahren haben. Und ich merke, wenn ich heute lebe und wenn ich mir Erweckung wünsche, was ich tue, dann will ich das studieren, wie das schon mal passiert ist und wie Gott es getan hat, weil das meinen Glauben stärkt und meine Erwartung, dass Gott es wieder tun will und dass es heute wieder passieren wird. Ja, denn er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Und so verbinden auch Zeugnisse Generationen miteinander, weil nicht immer jede Generation wieder neu lernen muss und neue Erfahrungen mit Gott lernen muss, sondern weil die Bibel auch sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wie geht das, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht? Das geht, weil die Generation vor uns Erlebnisse mit Gott gemacht hat und wir auf diese Geschichte aufbauen können. Wir sagen, das ist auch unser Gott, das sind unsere Erlebnisse und wir können weitergehen und können mehr Sachen und größere Sachen mit Gott erleben. Und danach sehne ich mich so. Und es ist so ein bisschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, was der Vers sagt, ist so unsere Waffe gegen den Feind, unsere Zeugnisse. Das ist wichtig, dass wir unser Waffenarsenal damit auffüllen und sagen können, wenn da irgendein Gedanke kommt von wegen, ach, dein Gott tut das doch nicht für dich. Warum sollte der jetzt die Person heilen, wenn du für die Person betest? Dass ich sagen kann, nee, ich hab das erlebt. Und wenn ich nicht selber erlebt habe, dann habe ich davon gehört, dass Gott das tut. Und ich werde so lange beten, bis es mein eigenes Zeugnis wird und mein Erlebnis wird. Ja, weil es findet, das haben wir letztes Mal öfters mal als Thema gehabt, die Erneuerung des Denkens. Da findet ein Kampf in unseren Gedanken statt. Einen Kampf um uns, weil der Feind genau weiß, dass wenn wir wirklich verstehen, wer unser Gott ist, wer unser Vater ist und wir wirklich verstehen, wer wir durch ihn sind und was uns offen steht, dann sind seine Machenschaften nicht mehr viel wert. Und da will ich hinkommen, dass mir der kleinste Gedanke, der irgendwie kommt, der Gottes Größe in Frage stellt oder meine Beziehung zu ihm in Frage stellt, dass ich das einfach abwimmeln kann, weil ich sagen kann, es klingt so lächerlich, weil ich meinen Gott kenne und weil ich weiß, wer zu mir steht. Wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Und das lernen wir in Zeugnissen. Das lernen wir auch in Zeugnissen. Ja, und auch was cool ist, was ich in meiner Zeit in Amerika erlebt habe, wenn ich in der Gemeinde, wo ich war, die Kinder beobachtet habe. Das war das Allercoolste überhaupt. Für die war es so natürlich, geistliches Leben zu leben. Für die war es so natürlich, wenn irgendjemand erzählt hat, ach, ich bin krank und ich habe das. Da war das Erste, ach komm, wir gehen hin, wir beten. Und die haben die hundertprozentige Erwartung gehabt, dass die Leute gesund wären. Das war total natürlich, überhaupt keine Frage. Und ich habe also Zeit mit einigen Familien da verbracht. Und wenn ich mit meinem Mittagessen saß, sind nicht die Themen, ach, was läuft gerade schwierig und wo fehlt Geld gerade. Was die Themen sind, ist, das hat Gott gemacht. Und hast du von dem Zeugnis schon gehört, was der erzählt hat? Das sind die Themen, die in der Familie kursieren. Das ist das, worüber im Alltag geredet wird, was Gott getan hat. Und dann sehe ich, dass da Kinder groß werden, die das von klein auf hören und für die es überhaupt keine Frage ist, ob wenn sie für jemanden beten, ob dann Wunder passiert. Für die es total natürlich ist. Und ich habe selber noch keine Familie, aber ich wünsche mir, dass wir hier Familien sind, wo Kinder groß werden, für die das so natürlich ist, weil sie es so oft gehört haben, dass wenn wir beten, dass Wunder passieren. Dass wenn sie Gott um was bitten, dass er sie erhört. Dass wenn sie ihn bitten, dass er ihnen begegnet, dass sie seine Liebe spüren. Und Kinder sind noch nicht so verkopft, wie wir das sind. Ich habe viel darüber mehr als Teenie gelernt und da hat man schon so seine Gedanken wie, ach, macht Gott das wirklich und das geht doch theoretisch gar nicht. Aber so ein Kind nimmt das so einfach auf und es ist so natürlich und das wünsche ich mir voll, das zu sehen, auch in unserem Land zu sehen. Und als ich klein war in meiner Familie, waren die Themen mehr so, was schwierig ist und wo das Geld gerade fehlt. Und bei mir hat es eine ganze Weile gedauert, so ein Denken wirklich, also auch in meinem eigenen Leben einfach einen Fokus aufzubauen auf das, was Gott wirklich tut und was Gutes passiert. Und ich merke jetzt, meine kleine Teenie-Schwester, für die ist das schon ganz anders. Die kriegt mit, was wir als große Geschwister erzählen und geht schon voll ab mit, ach, natürlich beten wir für die Person. Oder als sie 8 war, habe ich mit ihr, als ich sie so ins Bett geschafft habe, einfach ein Gespräch über den Heiligen Geist gehabt, weil sie Hunger danach hatte und weil sie das wollte, weil das in Gesprächen rüberkam und weil darüber erzählt wurde, was Gott tut und was er macht. Und da müssen wir echt eine Kultur bauen in unseren Familien, in unseren Gemeinden, dass wir von dem reden, was Gott Gutes getan hat. Ja, wir müssen Gott kennen, wir müssen seine Wege kennen und sein Herz kennen. Denn das beeinflusst auch voll, wie ich an Situationen rangehe, die ich heute habe. Wenn ich mir die Geschichte zum Beispiel von Josua und Kaleb angucke, die kannten ihren Gott definitiv. Denn als die ganzen Spione, die da gegangen sind, um das Land auszukundschaften, haben alle gesehen, oh, das sind große Riesen und da können wir nicht rein, es ist viel zu anstrengend. Also nicht zu anstrengend, aber gefährlich, haben sie wahrscheinlich gedacht. Und Josua und Kaleb sagen, klar, wir sehen das auch, aber Gott hat gesagt, wir kriegen das Land und deswegen kriegen wir das Land, Punkt. Und dieses Vertrauen, das will ich in meinem Leben bauen, dass ich mich auf das fokussiere, was Gott tut und wer er ist und was er getan hat in meinem Leben. Und es gibt immer Zeiten, wo wir Gott offensichtlich erleben und Zeiten, wo das auch mal mehr im Verborgenen passiert. Und wo ich auch glaube, dass gerade in solchen Zeiten Gott ganz viel Wurzeln in unserem Leben baut. Und dass wir eine Tiefe gewinnen und eine Standfestigkeit, die unabhängig ist von dem, was wir erleben. Und da in den Zeiten ist es aber wichtig, dass ich genau weiß, aus den Zeiten, wo ich Gott erlebt habe, das und das tut mein Gott für mich. Und nur weil ich das jetzt gerade nicht sehe, heißt es nicht, dass er nicht trotzdem gut ist. Ja, ein Zeugnis kann uns durchtragen. Und was ich auch vor uns vorgelesen habe, da ist ja von Gedenkstein die Rede. Erinnert euch ja, nehmt diese Steine aus dem Fluss und errichtet einen Gedenkstein davon oder ein Gedenk, wie heißt das, Denkmal, ne? Denkmal oder sowas, genau. Und ich habe überlegt, Gott, wie mache ich das denn in meinem Leben? Ist ja jetzt blöd, wenn ich in meinem Zimmer anfange, die Steine aufzuschichten. Aber also ich habe gesehen, Sachen, wie ich das zum Beispiel mache, Handys sind sehr praktisch manchmal, wenn man sie für die richtigen Dinge verwendet. Und zwar habe ich regelmäßige Erinnerungen in meinem Handy. Zum Beispiel kommt da einmal in der Woche einfach, heb deinen Blick und schau in meine Augen. Weil mich dieser Satz an eine Begegnung erinnert, die ich an den letzten 2 Jahren mit Gott hatte, wo er mir seine Liebe offenbart hat. Und das erinnert mich daran, das erinnert mich an diese Sache, die ich mit Gott erlebt habe. Oder zum Beispiel habe ich einen Kettenanhänger, ich trage jetzt nicht so oft Ketten, deswegen habe ich den nicht immer dran, aber der hängt bei meinem Spiegel, wo ich ihn oft sehe, der mich an eine andere Sache erinnert, wo Gott mir seine Liebe offenbart hat. Und da habe ich in meinem Alltag so verschiedene Sachen, die regelmäßig kommen, wo ich mich erinnere, ah, stimmt Gott, du bist für mich und du kämpfst für mich. Und so können wir auch auf verschiedenste Art und Weise solche Gedenksteine in unserem Leben errichten. Und jetzt ist so einfach die Frage, wo sind Bereiche, wo du ganz persönlich gerade Glauben brauchst und wo du merkst, ah, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob Gott wirklich handelt oder habe einfach das Vertrauen gerade nicht. Und dann nimm diesen Bereich und guck nach Leuten, die da Zeugnisse haben, die da erlebt haben, wie Gott handelt. Oder guck in deiner eigenen Geschichte mit Gott, wo hast du Dinge erlebt? Und hol dir das wieder ins Gedächtnis. Lies deine Tagebücher, wenn du welche hast. Lass dir erzählen von Leuten, was sie mit Gott da erlebt haben. Das ist echt eine Waffe in unserer Hand, aber die bringt uns nichts, wenn wir vergessen, dass wir sie haben und sie als Spazierstock verwenden und neben uns hertragen. Wir müssen sie in der Hand haben und damit umgehen können. Ja, und ich war auch durch meine ganze Teenie-Zeit immer mal viel auch in Gemeindevorbereitungskreisen und merke auch da ganz oft, dass man die Kreise eröffnet und wir reden über das, was nicht funktioniert und was besser gemacht werden muss. Und es ist auch gut, weil man kann Sachen besser machen, aber wo ich merke, es tut so gut, in Kreisen zu sein, wo du merkst, du eröffnest eine Sache und redest zuerst von dem, was Gott getan hat und preist ihn darüber, weil du mit einem vollkommen anderen Fokus an die Sachen rangehst, die schwierig sind und die problematisch sind und die du ändern musst. Weil du mit dem Fokus rangehst, ach, und Gott hat schon das und das und das getan und er wird auch hier ja wirklich sein Reich bauen und weitermachen. Ja, das ist ein wichtiger Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Wir können es uns nicht leisten, mit irgendeiner anderen Perspektive an Herausforderungen ranzugehen. Wir können es uns einfach nicht leisten. Wir müssen mit dieser Sicht rangehen, mit dieser Linse vor den Augen. Gott ist gut und er handelt und er handelt mächtig. Ja, jetzt können wir viel von Zeugnissen reden, aber es ist eigentlich auch cool, Sachen praktisch zu machen. Es war schon ein bisschen so eine praktische Zeit, aber ich habe überlegt, was sind die Dinge, die ich in letzter Zeit oft gehört habe, wo Leute Glauben brauchen und wo sie gerade Durchbrüche brauchen. Und da waren Themen wie Finanzen, Heilung, Zeitplanung, sich nach Gottes Nähe sehen. Und ich habe ein paar Sachen, wo ich einfach ein paar Zeugnisse von mir erzählen will und wo ich aber auch Raum geben will, dass Leute von euch, wenn ihr sagt, da habe ich was mit Gott erlebt und das will ich gern weitergeben zu irgendeinem von den Themen, dass ihr euch überlegt, wie ihr das kurz und bündig sagen könnt und einfach dann mir ein Handzeichen gebt und mit vorkommt, einfach weil ich möchte wirklich, dass wir die Dinge voneinander wissen. Und das, ja, also ich werde, wenn jemand zu lange redet, dann auch versuchen zu stoppen. Also, aber nicht, fühlt euch nicht eingegrenzt oder so, aber genau. Weil mir so wichtig ist, dass wir lernen, wirklich immer bereit zu sein, Zeugnis zu geben, immer bereit zu sein, zu erzählen. Wenn jemand fragt, hat jemand was mit Gott erlebt, das sofort Hände oben sind, wir wollen erzählen, dass das mehr in unserer Kultur normal wird. Und ja, zum Thema Finanzen zum Beispiel. Ich glaube wirklich, dass Gott will, dass uns finanziell gut geht. Ich glaube wirklich, dass Gott ein Gott des Überflusses ist und nicht des Mangels. Und dass, wenn wir brauchen und ihn bitten, dass er geben will. Und ein paar Sachen, die ich zum Beispiel erlebt habe, sind in meiner Bibelschulzeit, nach dem ersten Jahr, habe ich überlegt, das zweite Bibelschuljahr zu machen. Und war mir nicht ganz sicher, weil ich dachte, ach naja, jetzt hast du da ein Jahr für dich investiert. Vielleicht erwarten die Leute ja jetzt, dass du erstmal nach Hause kommst und das wieder weiter investierst. Und außerdem hast du null Geld. Ich bin wiedergekommen und ich hatte wirklich null Geld. Und wusste, das zweite Jahr, ich würde auf Anhieb, um das zu bezahlen, 4.000 Euro brauchen. Und das war ein Riesenbetrag, wo ich nicht wusste, wie ich das selbst durch Arbeiten in dem Sommer hinkriegen soll. Und ich habe mich mit Gott hingesetzt und gedacht, okay Gott, was willst du? Was ist der richtige Weg? Und das, wo Gott mich hingeführt hat, war das, schieb doch mal die finanziellen Sorgen und die Erwartungen von anderen Leuten beiseite und schau dann mal, was bleibt. Und ich wusste sofort, ich glaube, ich will das zweite Jahr machen. Ich glaube, du hast mir so aufs Herz gelegt, weil du da noch Sachen für mich hast. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich ganz dazu durchgerungen habe, zu sagen, ich will das Bibelschuljahr machen, aber Gott, mir fehlen die Finanzen, du musst ein finanzielles Wunder tun, sonst kann ich nicht gehen. Und es waren ein paar Tage nach dieser Sache, dass ich einen Brief bekommen habe, und zwar der Brief hat folgende Gründe. Ich hatte 3 Jahre davor einen Unfall mit dem Fahrrad, wo mir ein Auto über beide Beine gefahren ist und ich einen angebrochenen Knöchel hatte. Und da kommen immer so Schmerzensgeldzahlungen und verschiedene Sachen und die Unfallversicherung. Und da hatten wir einen falschen Antrag gestellt, das falsche ausgefüllt, und da hat die Unfallversicherung nicht bezahlt. Und das war schon verjährt mittlerweile, das war dann nicht mehr, dachte ich mir, da kommt nichts mehr. Und ein paar Tage, nachdem ich mich entschieden habe, ich will das zweite Jahr machen und Gott macht das finanzielle Wunder, kommt dieser Brief von der Versicherung aus heiterem Himmel und die sagen, die haben mir diese Unfallversicherung gewährt in Höhe von 4.000 Euro. Genau dieser Betrag. Und wo ich denke, wie krass ist das denn? Ich merke, das ist ein Betrag, das hätte ich nie alleine zusammenbringen können. Aber Gott sieht diesen Wunsch auf meinem Herzen und sagt, natürlich, meine Tochter, ich gebe dir das. Und dann noch eins, was erst vor kurzem war, weil es gerade finanziell auch nicht immer so einfach und ich richte gerade meine Wohnung wohnlich ein und war in Chemnitz und war gerade bei Ikea und dachte, ach, eigentlich bräuchtest du ja noch so ein paar Sachen, um deine Wohnung schön einzurichten. Und wusste aber, na Kattel, eigentlich hast du kein Geld dafür. Und war dann bei Ikea und dachte, ach, wann kommst du schon mal wieder hierher? Und habe dann einfach ein paar Sachen, eine Vorhangstange, ein paar Vorhänge, einfach Sachen, damit ich mir die Wohnung schöner machen kann, gekauft und dachte so, ach, na, schauen wir mal. Und das war direkt der Tag der Jüschu und ich bin zur Jüngerschaftsschule hergekommen und der Samuel, der auch mit im Team ist, der baut gerade so drüben die Namensschilder auf und sagt plötzlich, ach Kattel, hier war irgendwie ein Umschlag mit deinem Namen drauf drin, in dieser Box, wo die Namensschilder drin sind, keine Ahnung. Und ich nehme den Umschlag, sage danke, okay, alles klar und mache den auf und da ist der Geldbetrag drin von ungefähr dem, was ich bei Ikea ausgegeben habe. Und es ist dieses, Gott ist so ein guter Vater und er versorgt so gut. Und es gibt Zeiten, wo ich auch jetzt gerade merke, manchmal ist es finanziell schwierig, aber ich weigere mich zu glauben, dass Gott uns nicht versorgt. Einfach deswegen, weil ich zu oft erlebt habe, dass er so treu ist, uns finanziell zu versorgen. Und ich weiß nicht, gibt es hier Leute im Raum, die sagen, ich brauche gerade ein finanzielles Wunder? Ist da irgendjemand? Kann ich mal Handzeichen sehen? Ja. Ja, dann lasst einfach mal die Leute, die da rundherum sitzen, legt ihnen mal die Hände auf und ich bete einfach mal kurz dafür. Wenn das für die Leute okay ist, dass sie die Hände drauflegen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein Gott des Überflusses bist, Herr. Gott, und auch für alle, die jetzt die Hand gehoben haben, die einfach sagen, hey, wir brauchen die finanzielle Unterstützung. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, aus dem, was wir erfahren haben und was auch ich mit dir erfahren habe, dass du treu bist, uns zu versorgen, Jesus. Und ich bete wirklich, dass du deine Versorgung freisetzt im Überfluss, Herr. Dass du gibst das, was gebraucht ist und mehr darüber hinaus, dass sie weiter ein Segen sein können für andere, Jesus. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du ein großer Gott bist, dass deine Vorräte unerschöpflich sind, Herr, und dass es dir ein leichtes ist. Ja, danke, Jesus, danke für deine Versorgung. Amen. Ja. Und vielleicht werden das die Zeugnisse vom nächsten Lobpreisgottesdienst, wer weiß. Aber ich will das erwarten, dass Gott das tut. Hat noch jemand irgendein finanzielles Zeugnis, wo er sagt, hey, da habe ich auch vor kurzem was erlebt mit Gott? Ja? Dann...
Ich muss euch das mal erzählen, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ich denke schon. Meine Tochter, die ist auch auf einer Bibelschule in Wiedenest, ist jetzt im zweiten Jahr, will auch 3 Jahre machen und kriegt auch keine finanzielle Unterstützung, geht nur über Spenden. Und nachdem sie sich neu für Jesus entschieden hatte, ging auch ihre Freundschaft auseinander. Und die hat dann irgendwann mal so einen schönen, niedlichen Labrador gehabt. Und das war ihr ständiger Begleiter. Und das war das Problem, auf der Bibelschule mitzunehmen. Und das ging dann auch, dass sie eine Wohnung hatte und den Labrador mitgenommen hatte. Aber der ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, jetzt muss das dritte Mal operiert werden. So, und die Daniela lebt von Spenden. Und wo soll die das Geld hernehmen? So, das Röntgen hat schon 100 Euro gekostet und die Operation muss zweimal operiert werden. Hat dem Herrn sei Dank nicht gestreut, aber sie muss ungefähr so mit 1.000 Euro rechnen. So, und was macht man dann? Was würdet ihr machen, wenn ihr so einen treuen Begleiter habt und trotzdem mit dem Geld jetzt da rechnen müsst? Und habe ich auch mit Daniela am Telefon gebetet und so. Und das, der Herr weiß das ja und dass er da einschreitet. Und dann habe ich aus der Familie, auch mit finanziell da sie unterstützen, die haben eine Versicherung ausbezahlt bekommen oder haben sie sich auszahlen lassen und haben einen Zehnten davon gegeben und das waren fast 1.000 Euro. Und da sagte ich, siehste Dani, so ist der Herr, so sorgt er dafür noch, bevor wir darum beten, war das schön geschehen. Und das war so bezeichnend wieder, diese Situation. Und ich sagte auch, noch einmal einen Rundbrief wegen Hund operieren, das ist schon ein bisschen schwierig.
Ich finde es so schön, dass Gott weiß, wenn man einen Hund gern hat und dass er sich auch darum kümmert. Das ist irgendwie cool. Das sagt mir, Gott ist wirklich ein Papa, der sich um die Sachen kümmert, die uns am Herzen liegen. Das ist so cool. Ja. Dann vielleicht noch, also zum Thema Heilung. Ich weiß nicht, Nils, du bist da und ich dachte, Nils hat eigentlich immer was zur Heilung zu erzählen, weil er sich voll danach ausstreckt. Hättest du was zu erzählen? Ganz spontan. Ich tue mal dann noch später noch ganz spontan Leute mit rausziehen. Aber ja, klar. Weil das auch was ist, was auf meinem Herzen liegt, dass wir das mehr sehen. Weil das verheißen ist, dass wenn wir Kranken die Hände auflegen, dass sie gesund werden. Und wenn wir das noch nicht so sehen in dem Ausmaß, dann müssen wir mehr davon reden, von dem, was wir schon gesehen haben. Und
erzählen. Was wollt ihr denn hören? Ich bin mir gerade echt unsicher. Also, schön, dass du hier bist. Das ist der Karst. Der ist hier. Ja, genau. Also auf unserer Jüngerschaftsschule, die momentan läuft, war ein Mädchen, das hatte mit ihrem Auge ein Problem. Und zwar hat sich da die Netzhaut abgeschält. Man kann sich das so vorstellen, das ist das Auge, hier ist der Nerv. Und wenn sich das abschält, dann trennt es den Nerv ab und die wird blind. Wir haben für die gebetet. Sie mit Öl gesalbt, ganz kraftvoll. Und ja, ein paar Tage später kam die Nachricht, dass sie beim Arzt war und das Auge völlig in Ordnung ist. Sie muss nicht operiert werden.
Ja, hat noch jemand ein Zeugnis von Heilung, was ihr erlebt habt? Ja.
Ja, der Karsten ist auch da, genau. Ja, ich war mal vor, ich weiß gar nicht, ist schon 3 Jahre her, da war ich mit ein paar Freunden, war ich in Afrika da als Übersetzer mit und wir sind da so in der Gemeinde, ich habe da gepredigt und ich war total fertig, also weil das war so heiß und ich bin nicht so der Hitzetyp und nach dem Gottesdienst, ich habe eine halbe Stunde gepredigt mit Übersetzung, war es eine Stunde, dem Pastor war es zu kurz, wie das so ist in Afrika. Und er hat gesagt, da hat er noch ein bisschen nachgepredigt und hat dann gesagt, naja, es ging so um, dass Gott halt versorgt. Und er hat gesagt, und jetzt dreht euch einfach zueinander und betet füreinander, das, was der andere halt braucht. Und da saß halt ein Afrikaner neben mir, der hat Swahili gesprochen, ich Deutsch und Englisch. Und ich hatte keine Ahnung und ich wusste, ich war einfach nur fertig, ich hatte überhaupt keine Lust zu beten. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ach Gott, du weißt, was der braucht. Kannst du dem einfach was Gutes tun? Ich kann gerade nicht. Ich habe keine Kraft. Ich will nicht. Aber mach du doch was Gutes. Und es war Donnerstag oder Freitag Gottesdienst und dann Sonntag war wieder Gottesdienst. Und da war dann auch so eine Zeugniszeit und dann ist er nach vorne gegangen und hat sich hingestellt und hat angefangen zu erzählen. Hat gesagt, ja, ich habe seit 10 Jahren habe ich Probleme mit meinem Rücken. Ich war schon bei allen Ärzten. Und dann am Donnerstag hat ja mein vollmächtiger Bruder für mich gebetet. Und seitdem sind die weg. Ich war jetzt gestern beim Arzt und die sind weg. Und ich dachte, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur kurz gebetet, damit ich meine Ruhe habe, quasi, ja. Und Gott hat trotzdem geheilt. Also auch so kann es gehen.
Das ist eine coole Geschichte. Hammer. Ach, voll schön. Ich habe noch zwei Sachen, die ich erzählen will. Und zwar auch von was für eine Kraft hat, in Familie füreinander zu beten. Und eine Sache ist, das habe ich später, also in meiner eigenen Familie, das habe ich zum ersten Mal gehört, als ich dann schon Teenie war. Und die ist passiert, wo ich wohl ein ganz kleines Baby war. Und zwar ganz simpel, mein älterer Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich, der hatte Fieber bekommen und irgendwie um die 40 Grad und es ist nicht runtergegangen. Und also meine Eltern sind jetzt eigentlich nicht so die Leute, die ich so einschätze, dass sie sofort anfangen für Heilung zu beten, aber mein Papa hat sich wohl hingesetzt und hat einfach gesagt, komm, wir beten dafür, dass das Fieber runtergeht. Und hat für meinen Bruder gebetet und in dem Moment ist das Fieber runtergegangen und ist gesunken. Und das habe ich, also sonst kenne ich das von unserer Familiengeschichte nicht so, dass da so viel drin ist, aber da war, dachte ich, krass, da hat ein Vater für seinen Sohn gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Das hat, finde ich, voll die Kraft. Und dann noch, als wir in der Bibelschulzeit waren, wir öfters mal auf Missionseinsätzen, zum Beispiel in Ecuador und in Mexiko. Und das erste Jahr, wo ich in Ecuador war, da haben wir in einer Gemeinde abends auch einen Heilungsgottesdienst gemacht, wo wir über Heilung gelehrt haben und dann noch für Leute gebetet haben. Und da war ein Mann, der konnte seinen Knöchel nicht mehr bewegen oder war irgendwie der Knöchel steif und hat irgendwie Schmerzen da drin gehabt. Und wir haben einfach verschiedene Sachen, für die wir beten wollten, gesagt. Und wir haben für den Mann gebetet und uns ist nichts passiert. Und einer von unserem Team hatte den Eindruck, weil der ist ja mit seiner ganzen Familie da war, mit seiner Frau und mit seinen Kindern, hatte den Eindruck, lass doch mal die Familie für ihn beten, lass mal seine Kinder für ihn beten. Und da haben die 3 kleinen Kinder, die da waren, die haben sich dann um den rumgesetzt, haben die Hand auf den seinen Knöchel gelegt und haben ganz einfach gesagt, Jesus, mach den Papa gesund. Und der Knöchel ist heil geworden in dem Moment. Wo ich glaube, dass da voll der Segen drauf liegt, wenn wir in Familie füreinander beten und das so ganz, ganz normaler Alltag wird, in dem ganz alltäglichen Familienleben. Dass der erste Gedanke ist, wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut, dass wir füreinander beten und uns die Hände auflegen. Ja, Heilung, echt eine coole Sache. Mehr davon, Jesus. Noch was, Nils? Haben wir noch? Ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Ach,
und zwar habe ich mal auf Rüstzeit für ein Mädchen gebetet, das war nasenspray-abhängig. Die ganze Familie war Nasenspray oder ist Nasenspray-abhängig und seit 10 Jahren Nasenspray genommen. Ich habe für die gebetet und die hat sofort keinen Nasenspray mehr benutzen müssen. Das hat sie ihrem Bruder erzählt, der hat es auch versucht und hat auch funktioniert.
Also es gibt Zeugnisse davon. Noch eins, sehr gut, immer her damit.
Schöne Weile her, in Königsweide hat es eine Jugendevangelisation gegeben und der Bruder, der das moderiert hatte, hat dann zum Hexenfeuer seine Bibel eingefeuert. Das war irgendwie alles bedrückend. Deswegen haben wir noch dann gebetet, um Heilung, und es ist überhaupt nicht passiert. Am nächsten Früh liegt meine Tochter so auf dem Sofa und dann merke ich, das eine Bein ist viel kürzer als das andere. Und in dem Moment, und die Kinderärztin hat schon was erzählt, dass die schnell hinfällt und immer rumstolpert und dass da irgendwas ist. Und dann die hat das aber nicht gemerkt, dass das da dran liegt. Und meine erste Reaktion, korstmäßig, ich dachte, ach du Scheiße, das noch. Und dann merke ich, wie eine Welle vom Heiligen Geist durch mich durchkracht und sich in Sekunden schnell die Beine ausrichten. Ich dachte, wow, zu beschissen bist du drauf. Und so ist Gott. Halleluja.
Das finde ich auch so cool, dass bei Erzeugnissen noch ganz oft rauskommt, dieses Gott ist treu, wenn wir untreu sind. Es hängt nicht immer an unserer geistlichen Verfassung. Ich habe schon oft gehört, dass Leute voll viel Glauben hatten und geistlich voll gut drauf sind und gebetet haben und nichts passiert ist. Und dann Leute, die genau wie dieses, ach, gerade keine Lust. Und es passieren Wunder, weil es im Endeffekt doch einfach an Gottes Gnade hängt. Und weil das, ja, das auch jedes andere geistliche Prinzip trumpft. Ja. Sarah? Ich wollte dich dann eh noch wegen einem anderen Zeugnis fragen. Das ist schön.
Genau. Ich hatte irgendwann mal beim Wandern, dass mir dann irgendwann immer die Knie angefangen haben weh zu tun und es hat sich dann auf den Alltag ausgewirkt, dass ich kaum Treppen steigen konnte, ohne dass es irgendwie weh getan hat. Und die Ärzte wussten auch nicht so wirklich, was ist denn das? Und ich bin dann, mit meinen Eltern habe ich viel gebetet und auch so. Und ich habe dann irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dachte, naja, scheiß drauf, da muss es halt so sein. Und dachte, ich versuche es noch einmal und dann ist Schluss. Und gerade da, siehe da, ich habe es nie wieder seitdem und es ist echt cool.
Cool, Hammer. Ja, genau. Ach, noch eins. Klar, nehmen wir rein. Wir haben Zeit dafür. Ich will gern viel Heilungszeugnisse hören. Ist das okay? Gut.
Eins sage ich, und zwar habe ich für Kundschaft gebetet in Rostock für ein Bestattungsinstitut. Eine junge Dame, die hat Neurodermitis. Und hieß Anna, habe ich gesagt, darf ich deine Hand mal bekommen? Ne, Bibel steht so drin, legt den Kranken die Hände auf und sie waren geheilt. Habe ich vorher gebetet und hat sie dann sich gemeldet. Nach einer Woche Verbesserung, noch zwei Wochen noch besser und drei Wochen alles weg. Halleluja, Jesus.
Das ist voll gut. Neurodermitis ist auch ein Thema, wofür wir gerade beten bei verschiedenen Leuten. Das ist gut zu hören. Ja, auch noch was.
Vor 14 Tagen war ich in Chemnitz-Lutter. Da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, oh, ich habe schon nach Ihnen Ausschau gehalten. Sie hatten doch im August für meinen Fuß gebetet. Da war auch der Knöchel verletzt und sie kam auf Krücken zum Gebetskreis. Und der Fuß ist geheilt. Ich wollte es Ihnen nur sagen. Der Herr hat Gebete erhört und hat sich so bedankt. Ich sage, ne, das ist doch nicht von mir. Das hat ja der Herr geschenkt. Und jedenfalls war ich so überrascht. Ich hätte das ja nie erfahren. Und das war nur im August. Stefan, du warst auch mit dabei, als wir für die Frau gebetet haben beim Wächterrufgebet. Wo bist denn du? Ja, weißt es noch, die Frau mit den Krücken? Wunderbar, der Herr ist wirklich gut, dass er auch auf unseren Glauben hin handelt und heilt.
Cool, ja. Ja, und ich weiß nicht, ob das bloß mir so geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr und mehr Zeugnisse höre von Dingen, die passiert, dass das mehr wird. Dass je mehr wir davon erzählen, sich auch die Dinge vermehren und wir wirklich mehr sehen, wie Gott auch Wunder tut. Und das finde ich total cool. Ich weiß nicht, also ich bin ermutigt, für Kranke zu beten, zu sagen, hey, ich will davon mehr sehen. Weiß nicht, wer noch? Noch irgendjemand? Ja? Sehr gut. Cool. Also auf jeden Fall danach. Wer danach noch irgendwas hat, wofür wir beten sollen, noch für Krankheit, wir wollen da mehr sehen und wollen mehr für Leute beten. Also kommt da echt vor noch zum Gebetsteam, was da ist. Ne? Ja. Dann wollte ich die Sarah noch fragen, ob sie das erzählen möchte, was sie mir heute früh geschrieben hat. Was du mir noch mehr erzählen wolltest, kannst du gleich mal von vorne machen. Und zwar zum Thema Zeitplanung. Dass Gott sieht auch mit der Zeitplanung, was da manchmal schwierig und nicht funktioniert. Und ich habe gestern mit der Sarah für was gebetet und dann hat sie mir heute geschrieben, dass Gott das gemacht hat. Das ist cool.
Also, es wird nur leider die Manu enttäuschen. Es tut mir wirklich leid. Genau, und zwar bin ich jetzt auf Jüngerschaftsschule. Und ich habe gleichzeitig jetzt auch mit der Fahrschule angefangen. Und die Jüngerschaftsschule, da macht man am Ende immer so eine Prüfung. Und ich habe mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, dass ich das da machen kann und das Vorschule, dass ich das vielleicht endlich mal absagen kann. Aber leider geht es da gerade nicht. Und dann fehlt dem einen, naja, ich könnte die Zeit nach hinten verschieben. Und das heißt, ich wäre genau zur Prüfung nicht da gewesen. Und ich dachte, oh nein, zur Prüfung nicht da, das kann nicht sein. Und habe das so halt meiner Familie erzählt und die Kattel war da auch zufälligerweise gerade da und habe das dann halt, haben halt alle noch so kurz dafür mitgebetet und heute früh habe ich stille Zeit gemacht und da stand für mich drin im Text, verlass dich auf Gott und da dachte ich, na gut, dann mache ich das halt und mein Vorlehrer hatte mir geschrieben, dass man heute dann nochmal drüber reden, wie man nur den Termin machen. Und heute hatte gesagt, naja, wir ziehen das Ganze wie sonst normal ein Stück vor. Das heißt, wir müssen zwar schon 7:30 dort auftreten, aber das heißt, dass ich schon vor Mittagessen wieder da bin und dass ich schön meine Prüfung hier machen kann.
Ja. ist cool, dass Gott sich auch um solche Sachen kümmert, so einfache Zeitplanung, wo Sachen nicht zusammen funktionieren und das nochmal umgelegt wird. Ja, genau. War noch eine Sache wichtig, die ich noch erzählen wollte. Also ist nochmal ein bisschen anderes Thema vom Zeugnis her, aber weil ich gemerkt habe, ich habe viel mit Leuten in letzter Zeit geredet, wo das ganz oft das Thema war, dieses, ich sehne mich mehr nach Gott und irgendwie fühle ich mich, als stecke ich eigentlich fest oder komme nicht so richtig vorwärts. Und mir war es nochmal wichtig, auch mein Zeugnis zu erzählen, wie ich das erlebt habe in den letzten Jahren, weil ich den Gedanken sehr gut kenne. Und einfach, ich weiß nicht, ob hier Leute auch im Raum sind, die sagen, mir geht es eigentlich gerade so, dieses, ich sehne mich nach mehr von Gott und eigentlich fühle ich mich so ein bisschen, wie es geht nicht richtig vorwärts. Und einfach auch nochmal zur Ermutigung für euch will ich das nochmal gerne erzählen. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, ich war 3 Jahre auf Bibelschule jetzt und man hat ja immer so gute christliche Gründe, weswegen man auf Bibelschule geht, weil man mehr mit dem Herrn unterwegs sein will und ja wirklich lernen will, wie man für Kranke betet und dann Wunder tut und dann mehr von seinem Reich baut. Und ich habe aber irgendwann, musste ich mir selber eingestehen, dass ein großer Grund für mich auch einfach war, weil ich ein bisschen frustriert war mit Gott. Weil ich Hunger hatte nach mehr von ihm und ganz viel mich einfach so gefühlt habe, wie ich stecke fest und ich komme nicht so richtig vorwärts. Gott, ich sehne mich nach mehr von dir, aber ich habe das Gefühl, es kommt überhaupt nichts zurück. Ich versuche und ja, und ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nicht an dich ran. Ich sehne mich nach Nähe zu dir und ich erlebe das nicht. Und ich bin auf Bibelschule gekommen und die Bibelschule, wo ich war, ist eine sehr charismatische Bibelschule. Das heißt, es geht da am Lobpreis immer ziemlich ab. Und es sind halt immer Leute, die um mich rumstanden, die, wo du einfach gesehen hast, die erleben gerade Gottes Nähe. Die haben eine Begegnung mit Gottes Liebe. Und ich war in diesen Zeiten, gerade beim Lobpreis, ständig konfrontiert mit meinem Frust. Ständig konfrontiert, dass ich das Gefühl habe, Gott rührt jeden um mich rum an und berührt die und gibt denen eine Begegnung mit seiner Liebe. Und bei mir macht er Pause und wieder weiter. Ich weiß nicht, kommt das irgendjemand bekannt vor? Ja? Ich sehe ein paar Hände, ja. Genau, weil ich glaube, das Gefühl kennen viele von uns, was ich jetzt so in Gesprächen mitkriege. Dieses, Gott berührt alle und macht das in ihrem Leben, aber bei mir irgendwie zieht er seine Hand weg. Und ich war krass mit diesem Frust und auch mit dieser Angst konfrontiert. Irgendwie mache ich irgendwas falsch, irgendwie ist mit mir was nicht richtig, was ich irgendwie nicht merke und deswegen kann Gott nichts in meinem Leben tun. Und es war ein spannender Prozess für mich in dem Jahr. In meinem ersten Bibelschuljahr war das, wo ich einfach mal auch diesen Frust, der in mir war, auch mal ganz bewusst ihn einfach auch rauslassen musste mit Gott, wo ich vorher immer gedacht habe, Mann, Gott ist doch perfekt, der Fehler wird ja nicht bei ihm liegen, also muss der Fehler bei mir sein, also muss ich meinen Frust schön hier drin halten. Und so ein bisschen in dem Jahr gelernt habe, dass auch, ich habe Gott mal einmal einen ganz krassen Brief geschrieben, wo ich merke, ich habe beim Schreiben richtig erst heulen angefangen, weil das so ehrlich aus meinem Herzen rauskam, ich einfach von Momenten erzählt habe, Gott, da habe ich dich gesucht und da habe ich nach dir geschrien und du hast nicht geantwortet. Und das einfach rausgeschrieben und immer mehr ist so diesen Frust irgendwie verarbeitet, einfach in dem Wissen, okay, Gott hält es aus. Der ist stark genug, dass ich ihm das so sagen kann. Nicht wie ich glaube, dass es wahr ist, aber wie es sich in meinem Herzen angefühlt hat. Und es war so ein ganzer Prozess von dem, auch damit mein Herz neu mit den Wahrheiten zu füllen, was ich von der Bibel her weiß, was über Gott wahr ist, dass er ein guter Vater ist, dass er immer mit mir ist, dass mich niemand und nichts von seiner Liebe trennen kann. Und da war kurz vor Weihnachten, hatten wir so einen Wahlkurs, den ich belegt habe, der hieß Gebet und Intimität mit Gott, war voll mein Thema, also genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Und es war ein guter Kurs. Und ganz am Ende sind die Leiter von dem Kurs nochmal rumgegangen und haben für alle Studenten gebetet und einfach denen die Hände aufgelegt, die gesegnet, für die nochmal gehört und denen Eindrücke weitergegeben. Und ich habe in der Ecke von dem Raum gesessen und habe zu Gott gesagt, Gott, das ist schön, wenn andere Leute kommen und mir was von dir sagen und mich segnen, aber eigentlich will ich von dir selber hören und will merken, dass ich mit dir in Beziehung bin und dass du nah bei mir bist und ich nah an dir dran bin. Und habe mich dann dahingesetzt und habe einfach überlegt, okay, Jesus, wie weiß ich denn von deinem Wort her eigentlich, wie du bist und wie du in dem Moment mit mir umgehen würdest. Und ich habe mir einfach vorgestellt, ich habe halt da gekniet, dass Gott kommt und dass Jesus sich vor mich hinkniet und meinen Kopf in seine Hände nimmt und meinen Kopf aufrichtet, dass ich ihm in die Augen gucken kann. Und es war der Moment, wo ich in die Augen von Jesus gucken konnte, wo ich das Gefühl habe, auf einmal übernimmt der Heilige Geist das. Da bin ich nicht mehr ich, die das steuert. Und ich war da so drin, in diesem Moment habe mir das vorgestellt, wie ich in Jesu Augen gucke. Und auf einmal war das wie, als wenn er zu meinem Herzen spricht, Kadel, ich bin dir so hingegeben. Viel mehr als du mir und viel mehr als du denkst, dass ich das bin. Und es war so ein krasser Moment, weil ich bin in dem Moment echt heulend zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, viele Jahre in meinem Leben diese Lüge da, dass ich mehr in die Beziehung mit Gott rein investiere als er. Dass ich die ganze Zeit probiere und suche und mache und von Gott nichts zurückkommt.
Und das ist irgendwie in dem Moment zerbrochen, wo ich gemerkt habe, krass, Gott, du bist mir so hingegeben und du bist viel mehr daran interessiert und sehnst dich viel mehr nach Gemeinschaft mit mir, als ich das jemals könnte. Und es hat sich nach dieser Begegnung, das waren noch mehrere Wochen, wo ich merke, wenn ich daran zurückdenke, dann bewegt es mein Herz, weil das war nicht ich selber, die das zu mir gesprochen hat. Ich habe nicht mal gewusst, dass das eine Lüge war, die ich geglaubt habe. Das war was der Heilige Geist in meinem Herzen mir offenbart hat. Und auch die Zeiten danach, die Wochen in der Bibelschule, es hat sich an sich vom Praktischen um mich herum nichts geändert. Es war immer noch nicht so, dass ich im Lobpreis stand und eine krasse Begegnung mit Gottes Liebe hatte oder so. Aber es hat sich in mir was verändert. Ich habe auf einmal gemerkt, ich kann im Lobpreis stehen und wenn neben mir Leute irgendwie krasse Begegnungen haben, kann ich still werden und sagen, Gott, danke, dass du gerade mit mir hier bist. Und danke, dass du mit mir eine ganz, ganz eigene Liebesgeschichte schreibst, die nicht so aussieht wie die von der Person neben mir. Und die nicht so aussieht wie von den Leuten, zu denen ich aufschaue und wo ich auch gern so wäre wie die einfach anders aussieht. Und wo ich merke, das war so wichtig für mich, diese Offenbarung zu haben, dass Gott mit mir und mit jedem auch von euch seine Geschichte schreibt, die anders aussieht als bei jedem anderen. Und dass er uns zieht, dass er mit uns seinen Weg geht. Und dass er uns weiterbringt. Im Philipper 1, Vers 6 steht, dass er das gute Werk, was er an uns angefangen hat, auch vollenden wird. Das heißt, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann hat er in dir ein gutes Werk angefangen. Und er hat sich verantwortlich gemacht, das auch zum Ende zu bringen. Und wenn du dich nicht komplett querstellst und wenn du Hunger nach Gott hast, dann machst du das nicht, dann bringt er dich ans Ziel und bringt dich weiter. Und das wollte ich euch einfach noch so zum Abschluss als Ermutigung geben. Gott ist mit euch unterwegs. Und auch wenn ihr euch fühlt, als ob ihr feststeckt, erinnert euch dran. Jesus hat gesagt, ich habe mich dir hingegeben. Ganz, mit meinem ganzen Leben. Und ich führe dich weiter. Ja. Und wo es noch als letzten Gedanken, denn jetzt muss ich doch zum Schluss kommen. Diese ganzen Sachen, auch dieses Zeugnisse hören und Glauben mehr. Was ich nicht damit meine, ist dieses, wir müssen ein gewisses Maß an Glauben und an Zeugnissen ansammeln. Und irgendwann, wenn das Maß dann gefüllt ist, dann bing, wird ein Wunder freigeschaltet. Das ist nicht, worum es mir geht. Es geht mir nicht um Prinzipien, dass wir Sachen ansammeln, bis Gott dann endlich das Wunder tut, sondern dass wir Zeugnisse erzählen, Zeugnisse hören und uns an unsere eigene Geschichte erinnern, damit wir wissen, wer unser Gott ist. Und auch in den Momenten, wo wir das nicht so erleben, sagen können, aber ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, dass er Wunder tut. Ich weiß, dass er für mich ist. Ich weiß, dass er heilt. Ich weiß, dass er befreit. Diese ganzen Dinge, dass das so fest in unserem Herzen ist. Das ist eigentlich das, wo es immer wieder zurückkommt. Wir müssen Gott kennen. Das ist der Kern. Wir müssen ihn kennen. Und für mich ist wirklich eine Sache, dieses das Zeugnis bewahren. Ist eine Art und Weise, wie ich sicher gehen kann, dass ich Gott mehr kennenlerne, mehr und mehr jeden Tag. Ja. Ich will dann zum Abschluss noch beten. Ja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott der Geschichte bist. Dass du ein Gott bist, der mit seinem Volk gewesen ist, von Anfang an der Wunder unter ihnen getan hat. Gott, und ich danke dir für jede Geschichte von den Leuten, die hier im Raum sind, für alles, was du getan hast, für das, woran wir uns erinnern, die Sachen, die wir vielleicht schon vergessen haben, aber wo du in unserem Leben große Dinge getan hast, die bezeugen, dass du groß bist, dass du Gott bist, dass du uns liebst, dass du ein Vater bist, Herr. Gott, und ich bete, dass du das in unserem Herzen wieder aufwächst, uns an die Dinge zu erinnern, die du getan hast. Dass in den Momenten, wo wir schwierigen Sachen gegenüberstehen, wo unser Glaube getestet wird, dass wir sagen können, verweisen können auf die Momente, wo wir sagen können, aber da hat mein Gott gehandelt. Und das ist Wahrheit über das, wer er ist. Jesus, ich bete wirklich, dass du uns hilfst, wirklich auch eine Kultur unter uns zu entwickeln, wo wir die Geschichten erzählen, was du getan hast. Dass Glaube in uns wachsen kann, Herr. Dass die Dinge mehr werden, von denen wir erzählen. Dass wir wirklich sehen, dass du der bist, der heilt. Dass du der bist, der Leute befreit. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und ich danke für alles, was du in der Zeit in unseren Herzen geredet hast, Jesus. Und ich bete, dass du uns weiterführst, Herr. Gott, ich bete, dass du Wunder tust, doch heute Abend noch, wenn wir für Kranke beten, wenn wir für Anliegen beten. Gott, ich danke dir wirklich, dass du real bist, dass du treu bist, wenn wir untreu sind. Dass du gut bist, Jesus, viel besser, als wir uns das je vorstellen können. Herr, danke, dass wir dir gehören dürfen, dass dir unser ganzes Leben ist, dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen können, Herr. Ich bin dir so dankbar dafür, Gott. Und so bete ich wirklich um deinen Segen. Um deinen Segen von offenen Augen, um zu sehen, was du in unserem Leben tust und was du tagtäglich tust. Ja. Amen.